Verantwortlich für diese Sendung am 16.11.2011 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochsmitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über MW Radio Treff 88.0.
London, Venice, Nova Centro, Palamondo, Iras, Porta Boco, Perflugi, Leute, Facila, Vento, Nun de Loco, Flugugi, Aloco, De Aislavo, Sangonso, Ifanta, Gila, Roman, Tiras, Familion, Alla Monte, Terne, Militanta, Cipomessa, Sancta, Harmonion.
Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio 4 von MW Radio Treff 88.0. Wir, das ist die Redaktionsgruppe Esperantowelle. Wir sind vom Esperanto-Verein Brandenburg. Und im Studio sind heute René Philipp an der Technik. Und sonst sind hier noch Stefan Weißgruber, Werner Pfennig und Werner Levin. Und heute ist, wir sind aber in der Themensendung, unser Thema ist heute Ludwig Samenhof. Ludwig Samenhof hat im Dezember Geburtstag und wir wollen anlässlich dieses Geburtstags eine Sendung über sein Leben und sein Werk, nämlich das Esperanto, machen und beginnen heute mit dem ersten Teil und werden im Dezember die Sendung dann weiterführen. Werner und René, habt ihr euch alle beide schön auf dieses Thema vorbereitet?
Ja, je mehr ich nun gelesen habe, als altgedienter Esperanto-Freund weiß man natürlich sehr, sehr vieles. Hat unzählige Artikel gelesen, Bücher und so weiter. Aber wenn es nun so konkret wird, und das habe ich nochmal jetzt getan, dann merke ich, dass man doch wieder vieles vergessen hat in den letzten Jahrzehnten.
Ich möchte mal mit einem Fakt beginnen, der zu dieser Zeit passt, nämlich die allgemeine Situation in Europa, aber wirklich auch ganz allgemein. Was war das für eine Zeit? Samenhof ist 1859 geboren, nicht?
Ja.
59 geboren. Und da war nämlich der große Napoleonische Krieg schon längst vorbei, der Wiener Kongress war vorbei und Europa ist ja zweimal neu aufgeteilt worden. Einmal durch Napoleon und dann, als er den Krieg verloren hatte, nochmal wieder von der Gemeinschaft der großen Staaten. Und bei dieser Aufteilung ist der größte Teil Polens, der Herr Ludwig Samenhof lebte ja in Polen, ist der größte Teil Polens zum Kaiserreich Russland gekommen. Und zwar, soweit ich gelesen habe, als Kongress Polen oder Königreich Polen und der König war in Personalunion mit dem russischen Zar. Ne? Das heißt, es war dasselbe. So habe ich das gelesen.
Kann sein, ja, es gab da eigenartige.
Und dieses polnische Königreich hatte auch allerhand Rechte, aber es gab ja auch Aufstände gegen diese polnische russische Oberherrschaft und dadurch hatten sie einige ihrer Rechte wieder verloren und in dieser Situation ist Samenhof als Kind in Białystok aufgewachsen.
Warum ist das Kongresspolen?
Das weiß ich nicht, das habe ich so gelesen in einem Geschichtsatlas.
Weil es nach dem Wiener Kongress entstanden ist, ein Rumpfpolen.
Ach ja, so, ja richtig.
Und heute ist ja Polen noch wieder ganz anders, aber konfiguriert in Europa auf Kosten der Deutschen. Aber das war nun mal so in Polen. Die Polen haben immer viel Pech gehabt in ihrer tausendjährigen Geschichte, eigentlich eine Mittelmacht. Sie waren sehr viel mit Litauen zusammen, darauf kommen wir dann noch,
wenn
wir über Samenhof reden.
Ja, das sollte mal erst nur allgemein sein, weil nämlich Herr Samenhof ja auch durch diese Besetzung eigentlich Mord und Totschlag erlebt hat, wenn man mal ganz kurz sagt. Wir wollen nicht lange darüber reden, aber die Besatzung sozusagen, die Oberherrschaft hatten die Russen, die haben alles Mögliche bestimmt, sogar ihre Sprache musste gesprochen und gedruckt werden. Und so dadurch ist natürlich einiges bei Samenhof in Erinnerung geblieben. Und für sein weiteres Leben war das eine sehr markante Sache.
Ja, wichtig ist, dass man weiß, dass im Kaiserreich Russland andere Sprachen verboten waren. An den Schulen, an den Universitäten, in den Zeitungen und so weiter. Und wenn ein Volk, es gab ja mindestens 200 Völker
in Russland, wenn eines dieser Völker in seiner Sprache was herstellen wollte oder auch in Russisch, dann musste das erst durch die Zensurbehörde genehmigt werden. Und wenn also nun was in Polnisch gewesen ist, dann musste man erstmal einen Übersetzer bezahlen, der vom russischen Staat eingesetzt war. Und wenn das ins Russische übertragen wurde, dann hat erst ein Zensor eingesetzt.
Ja.
Das ist also sehr, sehr deprimierend und demütigend. Man muss sich das so vorstellen wie etwa heute in der EU. Wenn heute einer irgendwas machen will mit der EU, muss er einmal in Englisch alles schreiben. Selbst wenn er an eine deutsche Behörde, der die EU das schreibt, dann auch in Englisch.
Ja.
So muss man sich das vorstellen in Russland. Also eine volle Unterdrückung und Diskriminierung der nicht-russischen Bevölkerung.
Ja, vor einigen Jahren hatten wir ja den 100. Geburtstag der Sprache Esperanto. Da wurde auch nachgedruckt das erste Buch, Unua Libra. Und ich habe das nochmal rausgenommen und da steht auch drin, russische Zensur, 9. Juli 1887.
Ja, man muss auch das sofort wissen, alle Esperanto-Freunde seit, ich weiß nicht wie viel, sagen wir 100 Jahre mindestens, feiern immer im Mitte Dezember einen Samenhoftag. Also ein freudiges Ereignis, in dem man sich zurückbesinnt auf die Esperanto-Bewegung, auf die Probleme, auf die Sorgen und auf die Freuden. Das ist also sozusagen immer um seinen Geburtstag herum. Und es gibt einen zweiten Feiertag. Das ist die Genehmigung des ersten Buches. Die war, wie gesagt, im Juli. Und aus Anlass dieser Geschichte von 1887, dass das Buch Ende Juli gedruckt wurde und genehmigt wurde, deswegen gibt es jetzt immer die Weltkongresse. Da muss man wissen, wenn sie bei uns im Norden stattfinden, dann ist es ja Sommer. Finden sie südlicher des Äquators statt, ist eben Winter. Da ist also, aber ist es im Juli jemals. Das sind also diese beiden Fixpunkte für die Esperanto-Bewegung, warum Samenhoftag und warum dieser Weltkongress. Ja, du sagtest, dass dort in Bialystok zu damaliger Zeit verschiedene Völker lebten und insbesondere auch Juden. Das war eine besonders beklagenswerte Nation. Die sind ja also seit 2000 Jahren immer hin und her gestoßen worden. Damals vom römischen Kaiser aus ihrer Heimat vertrieben. Dann haben die sich im gesamten römischen Reich angesiedelt, wo sie durften aber nicht in ihrer Heimat wohnen. Sie hatten viele Beauflagungen, sie durften bestimmte Berufe nicht ausarbeiten. Und das hat also seine Rückwirkung gehabt bis in das russische Kaiserreich vor 150 Jahren. In der Zeit also, als der Samenhof dort lebte und studierte und lernte.
Ja, René winkt mit der CD.
Und dann machen wir Musik, oder wie?
Ja.
Lassen wir mal den Reinhard mal ein Lied singen, und zwar wie vor Jahr und Tag.
Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch. Vielleicht weiter nur unsere Wurste noch. Und noch immer fort ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort, das Glück und dein Name, dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben mag, ich lieb dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Mit wie viel Hoffnung hat alles angefangen. Wie viel Erwartung auf dem Weg, der vor uns stand. Wir sind seitdem manch Stück darauf gegangen. Und doch ist er für mich neu, wie vor Jahr und Tag. Ich zähle die Jahre, die seitdem verstrichen. Schon lange nicht mehr auf den Fingern einer Hand. Und doch ist nichts von deinem Bild verblichen. Vermiss dich nicht, was ich liebenswert daran fand. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch. Vielleicht weiter nur und bewusster noch. Und noch immer vorn ist ein Tag ohne dich. Ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort. Das Glück und dein Name, dasselbe Wort. Allein was sich geändert haben kann, ich lieb dich noch mehr als vor Jahr uns tat. Ich habe tausendmal versucht, dich zu erlernen, so wie man aus einem Buch lernen kann, ich schon, und sah mit jeder Lektion sich mein Ziel entfernen. Und heute weiß ich weniger noch als zuvor. Ich habe tausendmal versucht, vorauszusehen, wie du wohl handeln würdest, aber jedes Mal, wenn ich schon glaubte, alles an dir zu verstehen, erschien es mir, als sähe ich dich zum ersten Mal. Wie Feuer und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiter nur und bewusster noch. Und noch immer vor ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie Feuer und Tag ist noch immer vor, das Glück und dein Name dasselbe Wort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter bei unserem Thema Ludwig Samenhof. Ludwig Samenhof, der die Plansprache Esperanto oder Lingua Internacia ja kreiert hat. Und René, wie ist das gewesen? Wir haben ja kurz über die politische Situation in Polen damals gesprochen. Wie ist der junge Samenhof, der Schüler, auf die Idee gekommen, sowas zu machen, eine besondere Sprache zu erfinden?
Der Samenhof ist in der heutigen nordöstlichen polnischen Stadt Białystok aufgewachsen. Damals waren dort sehr viele Völker zu Hause, die lebten aber nicht zusammen, sondern nebeneinander her. Also Polen, Russen, Juden, Litauer, Deutsche.
Kreisrussen.
Und bei ihm zu Hause sprach man ja Russisch. Habe ich bei Mürchen gefunden. Vorwiegend Russisch, das war die Heimat. Er lernte aber frühzeitig auch Polnisch, Deutsch und Jiddisch und in der Synagoge dann auch noch Hebräisch. Ja, und er wurde eben, wie gesagt, mit diesem Nebeneinanderherleben konfrontiert und den Konflikten und suchte nach einer Lösung dafür. Und dann kam man dann drauf, das müsste eine neutrale Sprache her.
Ja, ich werde das nochmal ergänzen. Er hat später darüber gesagt, in seiner Heimatstadt, ja, er hat ja mal gelernt, der Idealvorstellung, alle Menschen sind Brüder aus der Religion her und von seiner Geisteshaltung her. Und in Białystok, sagte er, gibt es nach seiner Meinung, also als er Schüler war, gab es nach seiner Meinung als Schüler gar keine Menschen. Es gab nur Russen, Deutsche, Litauer und Polen und Juden
und weitere.
Die sich gegenseitig nicht vertrugen, sondern schlugen oder nicht freundlich gesinnt waren und sie wurden von den Russen dann noch unterdrückt grausam. Also gibt's gar keine Menschen, die alle Brüder sein könnten, jedenfalls nicht in Białystok. Und um diese Situation irgendwann auflösen zu können oder verbessern zu können, war es eben seine Idee, ich müsste eine Sprache haben, die alle sprechen und sich dann gut verstehen.
Ja, er nannte das ja universelle Sprache. Ja. Ich möchte auch noch was zur Familie Samenhof sagen. Der Vater war sozusagen russischer Staatsangestellter, aber Lehrer für Russisch und Deutsch und andere Sachen. Er war auch Zensor und wollte nun ein sehr guter Staatsbürger sein, der makellos ist. Mhm. Und das war ja auch eine Frage der Existenz. Denn wenn man sich nicht so benahm, wie der Staat das verlangt, wurde man dann rausgeworfen aus seiner Funktion. Und das wollte er schützen. Und deshalb war in der väterlichen Familie Russisch die Familienumgangssprache.
Ja.
Wobei die Mutter von Samenhof war eine gläubige Jüdin und eigentlich war der Vater Atheist, so
geschrieben. Aus Treue zum russischen Zaren.
Ja,
dann hat er seine jüdische
Identität aufgegeben. Es hat ihm aber auch nichts geholfen, denn in Russland, so wie es so oft heute noch war, in Russland hat sich da nie geändert, war eine eindeutig antisemitische Grundhaltung im Volk. Das war also nicht angeordnet von oben, sondern eine antisemitische Grundhaltung, die ganz verwurzelt war. Das haben wir heute noch in Polen und in anderen Ländern, auch in Deutschland, noch eine gewisse Stumpfsinnigkeit. Aber das war damals, hatte das ein physisches Element. Da wurde man verprügelt oder erschlagen, weil man war ja Jude und das darf man ja dann mit Juden machen. Also sollte man da... Und deswegen hat Samenhof dann sein Studium in Moskau auch aufgegeben, weil ihm das auf die Nerven ging. Und dieser junge Samenhof, der also Arzt studiert hat Und er hat dann, das hat er aber nicht böse gemeint, er hat dann gesagt, wenn ich die Kranken gesehen habe, oder Sie haben ja auch als Studenten die Leichen sich ansehen müssen, wie kann jede sah genauso aus? Und wie können das so verschiedene Leute sein, wenn sie am Leben sind oder gesund sind, nicht? Aber das war so am Rande. Er hat dann aber Moskau verlassen und hat ein Studium weitergeführt. Also erstmal war er Arzt in Warschau, weil ihn das so auf die Nerven ging. Und dann passierte ein Phänomen. Er war so wie sein Vater eigentlich Atheist. Nun muss man wissen, ein Jude wird dadurch definiert nach Abstammung. Der eine jüdische Mutter hatte, ist Jude. Da wird nicht gefragt, ob du dem Glauben noch anhängst oder nicht, sondern wenn du eine jüdische Mutter hast, bist du Jude. Und dann haben sie natürlich ihre Zeremonien und gewisse Zeichen bei den Männern. Und da hat er erstmal gemerkt, also diese allgemeine jüdische Sache wurde auch von den anderen weitergeführt, von denen, die von sich meinten, sie seien Atheisten. Sie hatten also eine gewisse Grundhaltung im Religiösen. Und aber dieser Antisemitismus, der praktische Auswirkungen hatte, staatlicherseits hatte das eben die Auswirkung, dass die Juden bestimmte Berufe nicht ausüben durften und dies und das nicht. Ein bisschen, wie gesagt, zur physischen Gewalt, wenn es mal aufkochte. Und dann wurde hat sich der Samenhof wieder seinem Glauben zugewendet. Er sagte, ich muss irgendwo dazugehören. Wenn das allgemeine Volk mich nicht will, muss ich mich also wieder zurückwenden und muss einen Halt suchen in meinem eigenen Volk, also in seinem jüdischen. Und er hat sich dann auch während seines Studiums dann wieder beschäftigt mit dem Zionismus, mit der hebräischen Sprache, mit der jüdischen Kultur, mit der Religion. Und damals, vor 150 Jahren, hatte die Juden von Europa eine Idee, die sich ja nun vor 60 Jahren endlich verwirklicht hatte. Wir brauchen endlich ein Heimatland, wo wir hingehören. Wir werden seit 2000 Jahren verfolgt, gedemütigt, ausgegrenzt und weiß ich was. Und das war eben sein Anlass, sich mit diesen Problemen zu beschäftigen. Und dann kam er schon als junger Mensch, als Schüler, auf diese Idee seiner universellen Sprache. Aber als es dann losging mit seinem wirklichen Studium, hat der Vater gesagt, ich habe dich bisher toleriert, das fand ich gut. Und nun wurde er auch noch krank. Das hatte mit seiner universellen Sprache, die später Esperanto hieß, überhaupt nichts zu tun. Aber dann haben die Ratgeber dem Vater eingetrichtert, du, das hängt damit zusammen, der Mensch ist so krank geworden, weil er sich mit solchen Flausen beschäftigt, mit solchen Nebensächlichkeiten. Er soll das lernen, was ihm vorgegeben wird von der Universität und von seinen beruflichen Perspektiven. Und aus diesem Grunde hat der Vater seine Bücher seine Schriften und zugebaut und verschlossen und weg waren sie. Und er durfte dann nicht mehr arbeiten, hat es dann auch eine gewisse Zeit sein gelassen. Aber in seinem Gehirn ging das so weiter, ratterte das weiter, er hat das nie ehrlich aufgegeben.
Ja, die Universalsprache war die erste Form, die Samenhof fertig hatte als komplette Sprache, aber er hat ständig daran gearbeitet und ist später noch zu einer anderen Variante gekommen, worüber wir dann nochmal sprechen. Aber an dieser Stelle, René, machst du schon wieder Pause, ja?
Gut, ich mach Musik an.
Ach, Musik.
Unser Titel ist der zweite von Reinhard May, Über den Wolken.
Ach, sehr bekannt.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen, und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. In der Luft auf sich Baracke. In den Pfützen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen, und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen, und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Wir sind alle Mitglieder beim Esperanto-Verein Brandenburg und reden heute über Ludwig Samenhof, der das Esperanto verfasst hat. Nana, du hattest noch eine Ergänzung?
Ich habe eine Menge Ergänzung. Ich wollte nur noch sagen, welche Sprachen er konnte. Es wurde oft überlegt, welche Sprachen konnte er dann. Fakt ist, dass er das Alte Testament der Bibel übersetzt hat. Also konnte er Hebräisch, aus dem Hebräischen direkt ins Esperanto.
Direkt, nicht aus dem Griechischen?
Aha. Nein, das Alte Testament ist eventuell Latein.
Ja.
Aber er hat direkt aus dem Hebräischen übersetzt. Also muss er die Sprache auch also wirklich gut gekonnt haben. Aber er war nun in Polen und ein jüdischer Pole, also konnte er Polnisch, Russisch, Litauisch und wir wissen nicht, was noch. Dann hat er garantiert Deutsch gekonnt. Er hat ja auch in Wien in Deutschland studiert und er konnte auch Englisch, Französisch. Wie weit er noch weiter westlicher kam mit romanischen Sprachen, weiß ich leider nicht. Aber man schätzt, dass er also etwa 10-12 Sprachen fließend und gut sprach in Wort und Schrift und dass er etwa 20 Sprachen insgesamt beherrscht hat. Dass er also sich passiv erschließen konnte. Also er wusste schon was von Sprachen. Und er war natürlich den, haben wir schon angedeutet, den politischen Dingen ausgesetzt, die seine Zeit aktuell waren, im damaligen Russland, im russischen Kaiserreich. Und er wollte sich lösen, sagen wir mal, er hatte also vermutet als junger Mensch, dass Zank und Streit und dieses Elend seine Wurzeln hatte in den verschiedenen Nationalitäten und Sprachen. Nun wollte er weder die Nationalitäten beseitigen, noch die Sprachen, sondern er wollte nur allen gemeinsam eine internationale Sprache geben oder universelle Sprache geben, die sozusagen für sie die Brücke gewesen wäre untereinander. Und damit dachte er und hoffte er, würde die Menschheit doch friedlicher leben.
Ja.
So.
Kann ich weitermachen?
Ja, gut.
Liebe Hörer und Hörer, ich hatte anfangs auch schon mal den Begriff Plansprache für Esperanto benutzt. Und jetzt frage ich dich mal, René, wie ist die Situation zur Zeit Samenhofs mit den Plansprachen gewesen? Was gab es schon und worüber kannst, weißt du was?
Also kurz vor dem Erscheinen von Esperanto war Volapük aufgekommen. Das hat dann auch eine kleine Bewegung gegeben. Aber als Esperanto dann erschien, ist diese zusammengebrochen und die meisten Volapük-Sprecher oder Leute, die das praktiziert haben, sind zum Esperanto übergelaufen.
Ja, Lana? Nein, da muss man noch korrigieren. Also, Volapük hatte einen sehr schnellen Aufschwung.
Ja.
Aber Esperanto war nicht die Ursache des Niederganges des Volapük. Ja. Volapük heißt Weltsprache. War aber sehr, sehr kompliziert, mit einer unwahrscheinlich komplizierten Grammatik. Ja. Und selbst erfahrene Volapük-Anhänger waren nicht in der Lage, diese Sprache auswendig zu sprechen.
Ja, sie ging ungefähr 10, 12 Jahre später, ist sie eigentlich.
Ja, sie ist von sich aus.
Um die Jahrhunderte.
An ihren eigenen Sprechen. Ja. Aber ganz wichtig ist an Volapük,
ja,
dass sie bewiesen hat, dass man eine Sprache schaffen kann, dass diese Sprache möglich ist, sie zu schreiben, zu lesen und auch zu sprechen mit Einschränkungen. Sie haben bewiesen, dass man eine internationale Bewegung braucht. Man braucht Kongresse, man braucht Zeitschriften und alle diese Dinge. Aber Volapük hatte einen ganz entscheidenden Fehler. Neben den sprachlichen Problemen, die wir hier nicht weiter erörtern wollen, war der Schöpfer ein Prälat aus Konstanz und der fühlte sich sozusagen als Besitzer dieser Sprache. Es durfte in der Sprache nichts geändert werden. Es gab verschiedene Vorschläge, dies und das zu machen, aber das hat nicht geklappt. Und durch diese inneren Streitereien in der Volapük-Bewegung, die hauptsächlich in Europa angesiedelt war, ist der Niedergang schon, hat schon stattgefunden, bevor Esperanto eigentlich kam. Denn Samenhof kannte zunächst Volapük gar nicht. Hatte also nicht, konnte, gab es kein Internet damals. Ja, das wissen die jungen Leute gar nicht.
Ist genug von Volapük.
Ja, es reicht.
Ich frage dich aber, weil ich genau weiß, dass du da sehr gut zu antworten kannst. Wir haben hier nur im Augenblick über Volapük und Esperanto gesprochen. Das war aber nicht das Erste. Wie ging das deiner Meinung nach eigentlich los mit den Plansprachen? Die wir heute, wir bezeichnen sie heute als Plansprachen, weil sie ja geplante sind. Nicht natürlich entwickelt, sondern eben auf einem anderen Weg.
Ja, eigentlich muss man da ganz weit zurückgehen.
Na, nicht so weit. Ich dachte bis ins 17. Jahrhundert.
Ach so. Naja, in der französischen Aufklärung und in der Aufklärung überhaupt in Europa gab es diese, wie heute würden wir sagen, utopische Romane, Literatur. Und diese Literatur, die also die Zukunft reflektieren wollte, die haben schon damals über universelle Sprachen gesprochen. Die Idee einer universellen Sprache ist also wirklich Jahrhunderte alt. Mhm. Und die ersten schriftlichen Nachweise haben wir von Comenius, Komensky aus Böhmen und Mähren und so weiter. Die haben schon damals, diese Philosophen, das waren gar keine Sprachwissenschaftler, die haben schon damals so eine Art Regeln aufgestellt und haben gesagt, Latein ist so kompliziert, so schwierig, wir brauchen so was Ähnliches. Latein funktioniert wunderbar damals, aber das Volk kann das nicht lernen. Und deswegen haben die schon Regeln aufgestellt. Muss einfach sein, ohne Ausnahmen und. Ob Samenhof das alles wusste von den Philosophen, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest diese Idee weiter präzisiert. Und wir kommen zum Punkt, er hat also, nachdem er mit dem Studium fertig war, seine Existenz gesichert hat, hat sich verliebt in eine litauische Jüdin aus der Familie Silbernick, ein kleiner Fabrikbesitzer, eine Seifenfabrik. Und die hatte kein Geld. Er war zwar junger Arzt, hatte auch schon eine Praxis, aber es reichte das Geld nicht, um ein Buch zu verlegen. Das musste man bezahlen. Und die Verlage haben gesagt, nee, mit sowas beschäftigen Sie sich nicht, wenn dann nur Russisch und Überrussisch. Und also 1871 hat er also das eingereicht nach vielen Schwierigkeiten. Der Schwiegervater hat ihm Geld geschenkt sozusagen und da konnte das erste Buch erscheinen mit 40 Seiten und das war sozusagen die Geburtsurkunde des Esperanto, wo er in ganz kurzen Skizzen das Esperanto dargelegt hat. Und wenn ich darf, ich habe mal ins Internet geguckt, was ja damals noch nicht möglich war, dann haben die Sprachwissenschaftler, die mit Esperanto eigentlich nichts zu tun haben, übrigens habe ich zu Dr. Samenhof im Internet 2,7 Millionen Einträge gefunden im Internet. 2,7 Millionen Artikel und so weiter.
Naja, du musst da bedenken, dass die Sachen manchmal mehrfach
da sind, auch, ja.
Wenn mal in Englisch, mal einem Artikel oder in einer Biografie taucht der Name mehrmals auf,
ja,
dann erscheinen auch diese Punkte alle im Internet, sodass du die Sache mindestens
ich habe das nur gelesen,
durch 10 teilen kannst.
Ja, oder also auch verschiedene Sprachen.
Ja, ja.
Sind ja die gleichen Artikel oder ähnliche Artikel. Aber jetzt hat die Wissenschaft mal heute was festgestellt. Heute vom Tage 2.02.11.2011. Und da schreibt die Wissenschaft, die Charakteristik des Esperanto. Esperanto wurde 1887 in Warschau als 40-seitige Broschüre vorgestellt. Internationale Sprache. Mit einem Art Lehrbuch. Verfasst von Dr. Esperanto. Er war schon damals ein berühmter Arzt in Warschau, hat ein Pseudonym verwendet. Das heißt so viel wie der Hoffende. So, der Sammelhof. Dann schreibt die Wissenschaft weiter. Es ging hier in diesem kleinen 40-seitigen Buch ein zu Sprachenproblem und zur Frage einer Welthilfssprache. Eine Grammatik, 16 Regeln, eine Liste von 900 international verbreiteten Wortwurzeln, einheitliche Rechtschreibung, einige Textbeispiele. So. Und nun kann man natürlich, so schreiben Sie weiter, natürlich kann eine 40-seitige Broschüre keine ganze Sprache beinhalten. Sie war nur der Ausgangspunkt für das Entstehen des Esperanto. Esperanto in seiner heutigen Form ist das Ergebnis einer 100-jährigen Entwicklung im Rahmen der rasch entstehenden internationalen Sprachgemeinschaft. Heute kann man ein erstes Resümee ziehen, nach 100 Jahren. Erstens, Esperanto ist nicht in regionale Varianten zerfallen, sondern hat seine sprachliche Einheit bewahrt. Das wurde dem Esperanto vorausgesagt. Die in Afrika werden anders sprechen wie die Europäer und die Chinesen wieder anders wie die Japaner und so. Zweitens, historische Entwicklungen bringen oft Unregelmäßigkeit in das Sprachensystem hinein. Das ist aber bei Esperanto nicht der Fall. Die Forderung nach Regelmäßigkeit und leichter Erlernbarkeit erfüllt es genauso heute wie damals 1887. Und letztens, drittens, Esperanto hat sich als flexible, anpassungsfähige Sprache erwiesen, die neuen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht wird. Und dann schreiben sie als Schlusssatz, Grund für diese positive Entwicklung ist wohl die aus 16 Grundregeln bestehende Grammatik, ein produktives Wortbildungssystem, das es erlaubt, aus relativ wenigen Bestandteilen eine Vielzahl neuer Wörter zu bilden. Ende des Zitats der Wissenschaft.
Ja.
Ganz nüchtern und kühl und ohne Emotionen.
Ja. Und zum Schluss, bevor die Musik kommt, möchte ich nochmal einen hier nur den Namen nach erwähnen, was es noch alles gegeben hat an Sprachen. Zum Beispiel Interlingua, Glossa, Uropi, Unitario, Latino sine flexione, Ido, Klingonisch.
Klingonisch, ja.
Und so weiter.
Ja, das sind also die Projekte.
Ja, das sind doch nur einige von vielen. Und es ist so, dass laufend irgendwer irgendwelche Sprachen erfindet, aber er leider keine, unser Meinung, lieber Gott sei Dank, keine Anhänger findet.
Ja, nee, meistens bleibt das bei dem Autoren, nicht?
Ja.
Da steckt viel Geld, viel Kraft, viel Liebe rein und dann stellt sich raus, es will gar keiner lesen und hören. Und wie ist das mit Musikregie?
Wir singen nicht selbst, wir lassen singen, und zwar Reinhard May, den Titel Gute Nacht, Freunde. Wir gehen noch nicht schlafen, keine Angst.
Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach hab Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören auf NB Radio Treff 88,0 die Sendung Esperanto-Welle. Heute sprechen wir über Ludwig Samenhof, dem Erfinder des Esperanto. Und Werner Fennig hatte das schon nebenbei erwähnt. Sondern der Herr Samenhof hat ein erstes Heft, das erste Buch, wie wir es nennen, unter dem Namen Lingua Internatia veröffentlicht. Das heißt dann auf Deutsch Sprache international, also internationale Sprache. Da er damals ja unter zaristischer Herrschaft lebte, musste er sehr vorsichtig sein. Er hat deshalb das erste Heft nicht mit seinem Namen unterschrieben als Verfasser, sondern hat ein Pseudonym verwendet, auch um sich zu schützen, eventuell bei seiner Arbeitstätigkeit, die er als Arzt ja dann aufnehmen wollte. Hat er als Verfasser angegeben Dr. Esperanto. Und da dies schön kurz war, dieses Esperanto und Lingua Internacia vielleicht etwas unbequemer, haben die Menschen später zu der Sprache auch nur Esperanto gesagt. Und Werner hat auch schon gesagt, Esperanto, Esperi heißt im Esperanto hoffen und Esperanto ist eben ein Hoffender. Oder manche habe ich schon gelesen, hat das dann übersetzt, Doktor hoffnungsvoll.
Ja. Ja, das kann jeder machen werden.
Ja. Also können wir nochmal zu den Anfängen kommen. Wie ist es damals gewesen, Werner, weißt du etwas darüber, als das erste Buch nun unterwegs war?
Ja, das erste Buch wurde in den wichtigen Sprachen damals veröffentlicht. In Russisch, Polnisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Was Europa betrifft. Auch?
Das kann ich nicht.
Englisch ganz spät noch.
Ach so, ja.
Und natürlich dann auch später die erste Stufe sozusagen waren die großen europäischen Sprachen. Und dann wurden die eben verschickt. Seine Frau hat mitgeholfen, das zu verschicken an Bibliotheken, Universitäten, an Könige und Kaiser.
Also bedeutende Persönlichkeiten in ganz Europa, kann man sagen.
Ja, war alles handschriftlich und dann mit der Post ab. Das dauerte alles so seine Zeit. Aber es fiel auf fruchtbaren Boden. Und wir haben schon angedeutet, Stefan hat das auch angefragt, man muss sagen, es gab natürlich vor und nach dem Esperanto viele Projekte, die sich Sprachen nennen wollten, aber nie eine Sprache geworden sind, aus welchen Gründen es auch immer war. Esperanto ist die einzige, die sich durchgesetzt hat, gegenüber anderen 1000 oder ich weiß nicht wie viele, die sich Projekte nannten oder nennen müssen, weil die Sprachwissenschaft so 30 Forderungen aufgestellt hat, die Voraussetzungen sind, ob eine Sprache eine Sprache ist.
Ich möchte mal was zitieren
kurz
dazu. Nach diesem Versenden der ersten Bücher haben sich auch bald welche gemeldet. Und hier steht dann in einem Buch, das Buch heißt Esperanto, das neue Latein der Kirche, die ersten ausgesprochenen aktiven katholischen Esperanto-Sprecher waren der Litauer Aleksandras Dambrauskas und der bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnte Franzose Louis de Buffon. Dambrauskas hörte bereits 1887, also im Erscheinungsjahr, als Student am St. Petersburger Priesterseminar von der Veröffentlichung der Internatia Lingua. Er bestellte bei Samenhof das erste Buch und schon nach einer Woche schrieb er Samenhof eine Postkarte im fehlerfreien Esperanto.
Ja, es gab ja mehr Episoden. Ein Schriftsteller, Nagoski, kam zu, ich weiß aber nicht, wann das war, aber jedenfalls noch am Ende des 19. Jahrhunderts,
und hat sich angemeldet und er ist jetzt da und die kannten sich nicht. Und dann setzt er sich hin und spricht in einem fließenden Esperanto, nicht? Und das Interessante war ja, 900 Wortwurzeln, Wortbildungssystem, damit kann man noch nicht viel machen. Natürlich kann man mit 900 Wortwurzeln viele tausend Begriffe bilden, gar keine Frage. Man hat die Verben, man hat die Personalpronomen, man hat Substantive und da kann man schon mit was anstellen. Aber das Interessante war, dass Samenhof schon in ganz früher Zeit gesagt hat, ich übergebe euch ein Projekt, das ist definiert in 16 Regeln plus Alphabet. Das Alphabet lautet zum Beispiel ein Laut, ein Zeichen, keine Ausnahmen, keine Doppelkonsonanten, keine Doppelvokale. Jeder Buchstabe darf nur in einer Art und Weise gesprochen werden. Und davon darf man nicht abweichen. Und nicht sagen, na ja, und außerdem, und die Sachsen sprechen doch anders. Nicht so, wie es geschrieben steht, muss es gemacht werden. Und dann ist das Interessante passiert. Er hat gesagt, jetzt habe ich euch ein Projekt übergeben. Das fand, wie gesagt, ganz schnell Anhänger in Europa und dann darüber hinaus, in der sogenannten Neuen Welt und in Asien. Denn Russland erstreckt sich ja auch bis kurz vor Japan. Und dann hat diese neue, die ganz junge Esperanto-Schaft bis heute sehr diszipliniert diese Sprache gepflegt. Es ist also heute nach wie vor nicht erlaubt, wenn man ein guter Esperanto-Freund sein will, dass man dieses Regelwerk verlässt und sagt, ich habe eine neue Idee, es fehlen noch 7 Buchstaben. Oder wir müssen irgendwas anders machen. Und wir haben ja diese Personalpronomen, Einzahl und Mehrzahl. Wir brauchen auch noch mehr Personalpronomen. Und ich weiß nicht was. Alle diese ich erzähle ja nicht Dinge, die wirklich die passiert sind. Das gibt es bis heute. Und das ist also, das habe ich auch absichtlich vorausgesetzt, was die Wissenschaft über Esperanto denkt. Diese Disziplin, die damals die Menschen angewendet haben, und sie wussten, jetzt sind wir diejenigen, die diese Sprache besitzen. Samenhof sagte, ich bin jetzt nur noch unter euch. Er hat mitgemacht, die Kongresse, saß aber nicht mehr im Präsidium, die mussten ihn reintragen. Er sagt, ich bin nur noch ein einfacher Esperanto-Freund, wie ihr alle. So. Und das war also diese Zeit der Jahrhundertwende. Die Kriege waren zu Ende, der Deutsch-Französische Krieg war zu Ende, der Erste Weltkrieg war noch in weiter Ferne. Also in dieser Zeit konnte sich Esperanto sehr gut stabilisieren, und zwar weltweit stabilisieren. Die ersten Fotoapparate funktionierten, es gab schon Zeitungen, die sich auch die Bevölkerung leisten konnte, es gab Zugverkehr, die Eisenbahn fuhr, Autos noch nicht so doll. Sicherlich gab es schon einige Autos, aber noch kein Massenbeförderungsmittel. Also Esperanto kam in eine sehr interessante Zeit hinein, und es war eben auch das Bedürfnis, weil durch die Reichsbahn ja Millionen von Menschen hin und her transportiert wurden. Durch ganz Europa, von Ost nach West und von Nord nach Süd, haben die Menschen gemerkt, Donnerwetter, hinterm Berg leben ja auch noch Leute, und die sprechen ja ganz anders wie wir. Die sprechen ja, weiß ich wie, und so weiter. Aber jetzt soll wohl eine Pause kommen, nicht? Eine Musikpause.
Ja, wir lassen nochmal Reinhard May singen, und zwar den Titel, Dieter Malinek, Ulla und ich. Seltsamer Titel.
Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, er wusste immer gleich, was Sache ist. Er kannte das Bermuda-Dreieck, der kannte die halbe Welt. Ulla und ich waren 16 und wir waren schon mal des Spiele Fans. Woher er kam, erfuhr wohl keiner von uns beiden. Eines Nachmittags war er eben einfach da. Ein Paradiesvogel feiert in unsere Breiten. Kam er zu uns ins Eiscafé Venezia. Er ging zur Jukebox und drückte Rita Pavone. Ulla und ich starrten verzaubert zu ihm hin. Ulla und ich aßen Erdbeernuss mit Zitrone. Und er bestellte Gin Tonic mit reichlich Gin. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er hatte einen roten Alpha Cabrio mit extra Licht und sich ein altes blaues Moped ums Pickeln gesetzt. Er sprach uns an und ich glaub, ich stotterte kläglich. Und Ulla sagte, ihr war ganz reich in den Knien. Wir sahen ihn öfter und bald trafen wir uns täglich. Und dann machten wir keinen Schritt mehr ohne ihn. Wir durften uns in seinem Glanz sonnen und weiden.
Bei jedem Tanz, bei jedem Fest waren wir zu dritt. Anfangs nahmen Ulla und ich ihn mit uns beiden. Später nahmen die beiden mich dann nur noch mit. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Er war ein krasser Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er kannte Peter Alexander Ernst Mosch und halb Hollywood. Und ich den Sohn vom Bürgermeister und auch den noch nicht mal so. Und er erzählte von den Inseln unter dem Winde, von Java und den Hochebenen von Peru, von Mondfeldern von Zuckerrohr und China-Rinde. Wir hörten ihm mit großen blanken Augen zu. Und eines Morgens dann waren die zwei verschwunden. Ich war nicht einmal überrascht, ich tat es nicht. Und doch hab ich es lange Zeit nicht überwunden. Verlassen werden tut doch mehr weh, als du denkst. Er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein krasser Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er duftete aus jedem Knopfloch nach der großen weiten Welt. Und ich nach mittelmäßigem Schüler mit dreimal Taschengeld. Nun, das war gestern vor beinahe 20 Jahren. Manches Mal dachte ich an die zwei längst ohne Gott. Vom Bürgermeister habe ich neulich erst erfahren, dass sie in Carmen eine Kneipe haben soll. Und sie ist nicht in Valparaiso gewesen.
Ja, liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf MG Radio-Treff, heute über Samenhof und Esperanto. Dana, wie war das damals, als sich die Esperanto-Freunde zumindest aus Europa zum ersten Mal alle getroffen haben? Wie ist das da herausgekommen und was war das Ergebnis dieses Treffens so?
Das war um die Jahrhundertwende, also um die damalige 1900 plus X. Und man muss sagen, dass die Esperanto-Freunde im Blick auf die gerade kaputtgegangene Volapük-Bewegung Angst hatten, das Esperanto international auf einer Konferenz anzuwenden. Die Esperantisten von damals, also 15 Jahre nach dem ersten Buch, haben also gewusst, das funktioniert, das ist gut, aber sie fürchteten sich vor der Offenbarung, was passiert, wenn aus 20 verschiedenen Völkern auf einmal und so. Und deswegen wurde das über einige Jahre verschleppt, dieser erste größere Kongress. Und dann haben sie dann sich durchgerungen und gesagt, ja, in einer Küstenstadt, die nach England hin ist, von Frankreich aus, Boulogne-sur-Mer, 1905. Und da kamen knapp 1000 Leute zusammen aus ganz Europa. Und da hat man etwas festgestellt, was die Leute derart begeistert hat, dass sie eben vom ersten Tage an, das dauerte ein Kongress, dauert eine Woche, dass sie eben vom ersten Tage an im Präsidium, im Plenum, auf den Korridoren, in den Hotels und auf den Straßen und Kneipen, konnten sie fließend Esperanto sprechen. Und das muss erst einmal ausprobiert werden. Wir, die wir 110 Jahre später leben, wir hören auch immer noch, Esperanto kann man nicht sprechen, die haben ja keine Wörterbücher, die haben keine Lehrbücher, das ist nur eine Idee, aber machen tut's keiner. Das war damals noch viel brisanter. Damals gab es sowas ja noch nicht, wie eine Bewegung, die also sich nach außen hin zeigt. Und dieser Kongress 1905 ist sozusagen ein Meilenstein, wo Esperanto aus dem individuellen Rahmen der Einzelperson hin reingegangen ist in ein kollektives Erlebnis. Und seit dieser Zeit wird eben immer im Sommer, ich nannte es zu Ehren des ersten Buches, wird ein Weltkongress durchgeführt, jedes Mal in einem anderen Land. In diesem Jahr war es in Kopenhagen, in Dänemark, im nächsten Jahr ist es wo, wer weiß das?
In Vietnam.
In Vietnam, in Hanoi. Wir wissen aus Esperanto-Freunde, dass in den asiatischen Ländern Esperanto sehr aktiv arbeitet. So, also in jedem, und noch ein Jahr zurück war das in Kuba, in Havanna und so weiter. Also es wandert sozusagen um die Erde, es ist mal auch in Afrika, mal in Australien und in Nord- oder Südamerika. Und das ist auch interessant für die Menschen, die können ja alle nicht so viel reisen, das kostet ja auch Geld. Valutamittel, die hat nicht jeder. Und deswegen geht Esperanto auch zu den Menschen. Und die Europäer sind ja nicht dumm. Wir sind ja der Kontinent, der die meisten Sprachen auf einmal hat. Mittel- und Südamerika, die sprechen Spanisch, Portugiesisch, Nordamerika Französisch und Englisch. Australien ist klar, die sprechen Englisch und die eingeborenen Sprachen. Asien ist auch klar, Hindi und Chinesisch. Aber die Europäer, die haben eben viele Sprachen. Und sogar die Sorben wollen Sorbisch reden, nicht? Und die Dänen und ich weiß nicht wer. Und deswegen wird immer, wenn der Weltkongress des Esperanto außerhalb von Europa ist, wird ein europäischer Kongress durchgeführt. Aber das nur am Rande. Wir wollten nochmal auf 1905 zurück. Das war sozusagen die Geburtsstunde der internationalen Esperanto-Bewegung, die den Samenhof, das ist auch eine emotionale Frage, fast alles, was wir so im zwischenmenschlichen Bereich haben, sind emotional gefärbte Dinge. Da hilft es nicht nur, nüchtern und sachlich und wissenschaftlich und was ich was zu sein, sondern ich brauche auch Emotionen. Von den Emotionen leben ja unsere Schlagersänger, die dann 100.000 Menschen in ein Stadion ziehen können. Die kommen ja nicht, weiß ich, aus welchen kunsthistorischen Erwägungen, sondern wegen den Emotionen oder die Fußballanhänger und ich weiß nicht was drauf. Und Esperanto hat ja nichts weiter erlebt, als in einem ganz konkreten Land und einem ganz konkreten Ereignis zu beweisen, diese Sprache ist sprechbar, die funktioniert. Und das führte zu einer, sagen wir mal, Art Explosion an Aktivitäten. Zeitschriften, Clubs, Literatur und so weiter wurde gemacht, weiterentwickelt. Damals hatte man nur einige Belegexemplare, auch schon wichtig. Goethe wurde übersetzt, die Bibel, Altes und Neues Testament, Shakespeare, die chinesischen alten Schriftsteller. Alles das war im Esperanto schon vorhanden. Warum? Es ist wichtig, dass man nicht erst dicke Wörterbücher schreibt, sondern auf Grundlage dessen, was die Sprache hergibt, wir sagten immer schon die 16 Regeln, dass man aufgrund dieser Regeln einfach etwas Konkretes übersetzt und ausprobiert, wie kann ich das wiedergeben. Und sicherlich, wir alle sind ja Deutsch und haben mal beim Abitur oder 10. Klasse uns mit dem Faust herumärgern müssen. Und fragt man mal einen Deutschen, was er von Faust noch weiß, außer den Frühlingsspaziergang. Aber solche komplizierten Werke muss man auch übersetzen können und die müssen verständlich sein. Und übersetze ich ja nicht ins Esperanto für die Deutschen, dass sie sich freuen, aha, unser Faust, sondern muss der Chinese genauso verstehen wie der Südafrikaner und die Bantu-Völker und so weiter.
Ja, das, weil du gerade den Faust erwähnt, möchte ich mal einfügen. Den gibt es natürlich auch in Deutsch und Esperanto und auch in Reklamheften. Und es gibt auch Reklamhefte, die jede Zeile des Faust in Esperanto auch und in Deutsch mit derselben Nummer gekennzeichnet haben,
ja.
Sodass man genau, wenn man einmal etwas verfolgen oder übersetzen will, sieht, wie ist das übersetzt worden.
Ja.
Ich weiß das deshalb, weil mich ein polnischer Esperanto-Freund aus Stettin mal gebeten hat, mir eines dieser Hefte in Deutsch mit dieser Zeilennummerierung zu besorgen. Das ist mir auch gelungen damals in dieser Buchhandlung, die wir hier hatten. Und da hat er sich sehr darüber gefreut. Er hatte nämlich ein Esperanto-Heft mit den nummerierten Zeilen und wollte nur das Deutsche daneben haben,
ja,
ne? Weil er auch sehr gut Deutsch sprach und dann vergleichen wollte.
So wie Schliemann.
Ja,
ja. Ja, und Stefan ist ja, der kennt sich auch in der Bibel aus, der weiß ja auch, dass die Bibel von A bis Z alle, ich weiß nicht wie viel, 60, 70 Bücher hat die Bibel, dass auch jedes Wort nummeriert sozusagen, nicht? Kann man also vergleichen in allen Sprachen.
Aha, ja, gut. So. Also dieser erste Kongress in Boulogne-sur-Mer hat eben gezeigt, dass sich alle aus den verschiedensten Sprachen, wenn sie sich an diese Regeln halten, die Samenhof aufgestellt hat, damit verständigen konnten. Es war also klar, das ist ein Erfolg, ne?
Ja.
Ja. Und René, wie ist es mit der nächsten Musik?
Ja, machen wir die mal.
Ja, wir machen noch schnell mal eine Angabe über, wie kann man uns im Internet finden, unter www.esperanto-nb.de.
Ja, und jetzt machen wir Musik. Den fünften Titel, Annabelle, ach Annabelle.
Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend desportiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher war ich ahnungslos wie ein Huhn, doch sie erweitert mein Bewusstsein nun und diese Bewusstseinserweiterung ist für mich die schönste Erheiterung. Wenn ich auf ihrem Bettvorleger schlief, da bin ich ungeheuer progressiv, ich übe den Fortschritt und lass mich faulen, nehme zwei Schritte auf einmal und fall aufs Maul. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, ich bitte dich, komm, sei so gut,
macht meine heile Welt kaputt. Früher hab ich auch dein eigenes Auto benutzt, hab mir zweimal täglich die Zähne geputzt, hatte zwei bis drei Hosen und ein paar Mal den Bart. Ich erröte, wenn ich denk, was für ein Spießer ich war. Seit ich Annabelle hab, sind die Schuhe unbesohlt, meine Kleider hab ich nicht mehr von der Reinigung abgeholt. Und seit jedem Tag gehöre ich nicht mehr zur Norm, denn ich trage ja die Nonkonformisten-Uniform. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher, als ich noch ein Spießer war, ging ich gerne ins Kino, in Konzerte sogar. Doch mit diesem passiv kulinarischen Genuss machte Annabelle kurz entschlossen Schluss. Wenn wir heute aussehen, dann geschieht das allein, um gesellschaftspolitisch auf dem Laufenden zu sein. Heute bitte ich Annabelle, erhör mein Flehen, lass uns zu einem Diskussionsabend gehen. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell, du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher habe ich manchen Tag und manche Nacht auf dem Fußballplatz und in der Kneipe zugebracht, mit Freunden geplaudert, meine Zeit verdöst. Doch dann hat Annabelle mich von dem Übel erlöst. Heute sitze ich vor ihr und höre mit offenem Mund, wenn sie für mich dossiert, Theorien aufstellt.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Hier im Studio ist Stefan Wolfgruber, René Philipp, Werner Levin und Werner Pfennig. Und wir vier managen seit einiger Zeit hier unsere Radiosendungen. Heutiges Thema ist Samenhof und Esperanto in der Anfangsphase. Dieses Thema hat Werner vorgeschlagen, Werner Levin.
Ja, weil Herr Samenhof im nächsten Monat Geburtstag hat, den wir dann immer sowieso feiern, aber wir werden diese Sendung zu seinem Leben und zu seinem Werk im nächsten Monat noch fortsetzen und dann auch beenden.
Und auch weitermachen, und wir fahren ja auch, zumindest sind wir alle eingeladen, erstmal nach Güstrow zu fahren, zu unserem Landessamenhoftag, und wir werden Mitte Dezember dann nach Berlin fahren, nach Lichtenberg oder zur Danziger Straße, und werden dort auch den Samenhoftag feiern mit unseren Berliner Freunden zusammen. So, wir wollten aber noch was sagen, was zu Samenhof und Esperanto betrifft. Wir enden erst einmal mit dem ruhmreichen Jahr 1905. Dass es Esperanto heute noch gibt, ist ein Wunder. Esperanto ist in seiner Zeit seit 1887 misstrauisch beobachtet worden, verboten worden. Esperanto-Freunde wurden eingesperrt, drangsaliert. Unter Stalin in den 20er bis in die 50er Jahre hinein sind verschwunden. Einige tausend führende Esperanto-Freunde aus der Sowjetunion sind einfach nicht mehr da, sind also entweder in ihren Konzentrationslagern umgekommen und so weiter. In Mitteldeutschland war es verboten. Es gab auch andere Probleme. Fakt ist jedenfalls, es ist ein Wunder, dass es eine quicklebendige, wenn auch kleine Esperanto-Bewegung gibt, die sich stolz Esperanto-Bewegung nennen können. Wir sind ja eine Bewegung. Wir haben natürlich aktuell ganz große Probleme, was die Neuorganisierung des Esperanto in der Welt betrifft, weil sich durch das Internet und durch andere Dinge, aber darüber reden wir dann im Dezember, eine vollkommen neue Situation ergeben hat. Und aber dazu später. Wir müssen mal gucken, wie weit wir sind.
Fino. Fino. Also Fino heißt Ende, fast Ende. Wiederholung dieser Sendung ist dann am 19. November 2011 ab 15 Uhr und die nächste Sendung ist Esperanto-Welle geplant für den 1. Dezember 2011 ab 18 Uhr. Und jetzt machen wir mal das.
Supla Santa, Signo del Estero, Collectige, Rastai Baccia Lanzoi, Caira Fige, Descat la Apero, Tala Boroi de la Esperanzoi, Porte Sarat, Muroi de Megaroi, Inter la Corpoloi Dividitai, Cesci Saltos, La Obstinai Baroi, Tala Santa, Amo Dispati.
Verantwortlich für diese Sendung ist Esperanto-Welle war Werner Wenedin.
Fundament.